Die Gnade Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, wir beginnen heute mal mit einer Umfrage. Ich möchte, dass sich alle daran beteiligen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist: Wer von Ihnen oder wer von euch hat links neben sich einen Platz frei, der hebe seine linke Hand? Das sind doch einige. Danke. Die zweite Frage: Wer von Ihnen oder wer von euch hat rechts neben sich einen Platz frei, der hebe seine rechte Hand? Danke. Das mit links und rechts ist manchmal nicht so ganz einfach. Wir hatten mal ein englisches Auto, da war das Lenkrad links. Da fragt mich manche: Kannst du denn damit so in Schwerin rumfahren? Ja, ich dachte, bei euch ist das Lenkrad bestimmt auch links. Aber manchmal vergisst man das ja, wo links und rechts ist. Wir machen jetzt mal ein kleines Spiel. Wer von euch würde gerne mitspielen, der links den Platz frei hat? Eins, zwei. Und wer würde mitspielen, der rechts den Platz frei hat? Eins, gut, zwei, danke. Also haben wir vier Leute. Janik fängt an. Das Spiel heißt: Mein linker Platz ist leer, ich wünsche mir, was kannst du unten Namen sagen, den du dir herwünschst? Derjenige muss nicht, vielleicht, wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt, dann musst du geduldig sein. Also, wen wünschst du dir auf deinen linken Platz?
Den Erik.
Den Erik. Super, Erik kommt. So, dann haben wir noch den Oliver, der hat auch einen linken Platz frei. Mein linker Platz ist leer, ich wünsche mir den Christoph her. Ah, da kommt er, er kommt. Er packt schon. So, jetzt rechts. Fangen wir mal hinten mit Birgit an. Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir, keine Zeit zum Überlegen. Wen? Die Waltraud Behnke. Gehst du hin? Super. So, und jetzt haben wir noch Dietmar Netz. Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir
den
Der ist zu weit weg. Vielleicht findest du jemand im Raum. Ein Ersatzmann.
Christoph
muss nochmal umziehen. Christoph ist ja gefragt, okay. Gut, vielen Dank fürs Mitspielen.
Ist ja nur ein Spiel. Ist ja nur ein Spiel,
genau. Aber dieses Spiel regt an, dass wir mal darüber nachdenken, mit welchen Vorüberlegungen wir unsere Wahl treffen. Jetzt war es ja ziemlich spontan und vielen Dank, dass ihr da so euch drauf eingelassen habt, sowohl als die ihr euch bereit erklärt habt, jemanden zu rufen, als auch die ihr den Platz gewechselt habt. Diese Frage darf uns mal beiläufig bei der Predigt beschäftigen. Wie treffen wir denn unsere Wahl, wen wir in unsere Nähe lassen? Ich lese uns den Predigttext vor, der steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 13. Meine Brüder, ihr setzt euer Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn, der Gottes Herrlichkeit teilt. Damit verträgt es sich nicht, dass ihr Unterschiede macht unter denen, die alle in gleicher Weise dieses Vertrauen haben. Da seid ihr zum Gottesdienst versammelt und es kommt ein reicher Mann mit goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein und ebenso ein armer Mann in Lumpen. Ihr aber sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll: Bitte, hier ist noch ein bequemer Platz. Und zu dem Armen sagt ihr: Du kannst dort hinten stehen oder auch: Setz dich hier neben meinen Stuhl auf den Boden. Wenn ihr solche Unterschiede macht, urteilt ihr nach verkehrten Maßstäben. Hört gut zu, liebe Brüder. Gott hat doch gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen. Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Ihr aber verachtet die Armen, und wer unterdrückt euch und bringt euch vor Gericht? Die Reichen. Sind sie es nicht, die verächtlich reden über den Namen, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde? Handelt nach dem Gesetz, das Gott, der große König, erlassen hat und in dem es heißt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber nach äußeren Maßstäben Unterschiede zwischen den Menschen macht, dann spricht das Gesetz euch schuldig. Denn wer auch nur eine einzige Vorschrift des Gesetzes nicht befolgt, verstößt damit gegen das ganze Gesetz. Derselbe Gott, der gesagt hat, zerstöre keine Ehe, hat auch gesagt, morde nicht. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber jemanden tötest, spricht das Gesetz dich schuldig. Redet und handelt als Menschen, die einst vor Gottes Gericht nach dem Gesetz beurteilt werden sollen, das wahrhaftig frei macht. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wer aber barmherzig war, darf auch vor Gottes Gericht auf Erbarmen hoffen. Was ist eigentlich aus, wie hieß sie, geworden? Das könnte so ein Teil eines Gespräches sein, das irgendwann stattfindet, wenn man sich trifft, zu einem Klassentreffen, zu einem Familientreffen, zu einem Gemeindejubiläum oder was auch immer. Mir ging es gestern Abend so, da war ich zu einem Gemeindejubiläum in einer meiner früheren Gemeinden. Und da kam dann auch so ein Name und ich kam nicht drauf. Erst als ich es heute Morgen meiner Frau erzählte, da war er sofort da. Gerade sind wir mit unserem Gesprächspartner so richtig gut im Gespräch, da fällt uns ein, dass es da neben uns doch auch noch jemand gegeben hat auf diesem Foto da vor der großen Tür. Da stand doch noch jemand. Wer war das? Da war doch noch jemand. Das will uns nicht einfallen. Und dann fangen wir an. Und dann raten wir. Und dann gibt es manchmal in diesem großen Rätselraten doch den einen, der auf einmal auf den Namen kommt und alle sagen, fast so ein bisschen stöhnend, staunend, einvernehmlich, ja, so hieß er oder so hieß sie, Alex. Und nun weiß jeder etwas zu berichten. Bei unseren Streichen war doch Alex nie dabei. In der Schule eher zurückgezogen. Durchaus fleißig, aber hat es nicht so richtig zu was gebracht. Und dann sagt einer, es ist schon eine Weile her, ich musste ins Krankenhaus zu einer Untersuchung. Da war mir so, da kam mir ein Mensch entgegen mit einer Gehhilfe. Ich dachte, Alex. Und ich wollte fast fragen, aber ich hatte auch nicht den richtigen Mut. Und dann steuerte ich ja auf meine Untersuchung zu und dann habe ich es gelassen. Ich habe nur gedacht, ist das Alex? Naja, der Mensch sah an mir vorbei und ich auch an ihm. Zu unserem Treffen hat da jemand an Alex gedacht, ihn auch einzuladen oder sie auch einzuladen? Wohl keiner. Menschen wie Alex sind hier im Jakobusbrief gefragt, gemeint. Welchen Platz bekommen sie in einer Gemeinde wie der unsrigen zugewiesen? In unserer Gesellschaft werden ja Menschen übersehen, vielleicht Alex auch. An den Rand gedrängt, irgendwo hinten runtergefallen wie eine Schraube in der Kommode, hinter der Kommode in unserem Schuppen. Schon in der Schule ist das Gesetz gnadenlos, im Büro, im Betrieb nicht anders, auf der Landstraße schenkt uns keiner was. Was zählt denn eigentlich? Zählen tut deine Fitness, vielleicht dein Outfit, dein Netzwerk, auf welchen Plattformen du dich rumtummelst, zu Hause bist oder unterwegs bist, die von dir beherrschten Sprachen und wie lässig du mit der eigenen Muttersprache umgehst, dein Urlaub, deine gesellschaftliche Position, dein Titel, deine Wohnung, dein Umgang, dein Leasingwagen. Das alles schenkt einem Menschen Ansehen. Und das ist, da müssen wir unterscheiden, noch einmal etwas anderes als Charakter. Ansehen zu genießen oder Charakter zu haben, ist zweierlei. Und wer in unserer Spaß- und Leistungsgesellschaft nichts zu bieten hat, der wird wortlos ausgemustert, gegebenenfalls bereits pränatal. Wie aber ist das nun in unseren Gemeinden? Herrschen in unseren Gemeinden die gleichen Gesetze wie in unserer Umgebung, wie in unserer Welt? Oder finden Menschen wie Alex bei uns ihren Platz, eine Heimat? Unter welchen Gesichtspunkten finden Menschen mehr oder weniger Hilfe? Was zählt da? Ist es Geld? Wird ja hier angesprochen. In der Jugendgruppe, da wo ich gestern da war, da zählte auch Andreas, denn Papi gab ihm immer mal ein bisschen Hartgeld mit, damit, wenn wir nach der Wanderung am Zielbahnhof ankamen, er für uns noch eine Cola spendieren konnte. Eine Cola kostete damals 50 Pfennig. 5 solche Groschen. Für einen Groschen konnte man damals mit der Straßenbahn fahren. Also eine Cola hieß 5-mal zur Gemeinde laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Heute sagt man Aluschip. Das sind Gedanken von gestern. Wem biete ich den Platz neben mir an? Der oder dem mit ähnlichen Interessen, Sichtweisen, gleichem Humor, da wo mein Herz schlägt, was die Sympathie betrifft. Dem, dem aus seiner Warte ein ähnlicher Überblick geschenkt ist über die Landschaft wie mir aus meiner Warte, auch wenn die Standorte von Warte zu Warte vielleicht etwas auseinander liegen. Erfahren in unserer Gemeinde alle die gleiche Liebe? Auch jene, die als Christen im Allgemeinen und vielleicht als Verantwortungsträger im Besonderen vielleicht sogar versagt haben. Jakobus stellt uns solche und ähnliche Fragen und damit ermahnt er uns: Haltet euren Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Macht keine Unterschiede. Und er nennt dafür 2 Gründe. Der erste Grund: Gott braucht vor allem Menschen wie Alex. Und der zweite: Bei Gott zählt nur Barmherzigkeit. Erstens, Gott braucht vor allem Menschen wie Alex. Es klingt schön, wenn man Verse aus den Seligpreisungen auswendig kann, wie zum Beispiel: Selig sind die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ähnlich ja auch in unserem Text heute: Hört gut zu, liebe Schwestern und Brüder, Gott hat doch gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen. Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, wie er denen versprochen hat, die ihn lieben. Das lässt sich zitieren, aber die Frage ist: Glauben wir das auch, dass diese selig sind, die Einfachen, die Armen? Was ist, wenn wir selbst solche Erfahrungen machen wie Alex? Wenn wir Prüfungen nicht bestanden haben, obwohl wir dafür gebetet haben? Oder noch günstiger, dass wir eine Prüfung nicht bestanden haben, obwohl wir dafür gelernt haben? Oder wenn wir nicht bei Zeiten die Freunde gefunden haben, nach denen wir uns gesehnt haben? Wenn das Untersuchungsergebnis nicht so ausfiel, wie wir uns das erhofft hatten und wir operiert werden mussten und nun nicht mehr überall mit können. Was ist, wenn uns genommen wird, was uns Halt gab und Sicherheit und Bestätigung? Jakobus sagt: Gerade dann ist Gott da. Dann kann er dich gebrauchen. Dann will er seine Verheißung an dir wahrmachen. Dann segnet dich Gott mit ganz besonderer Hoffnung und Vertrauen zu ihm. Denn das Versprechen, das Gott uns gegeben hat, heißt ja nicht, ich will dich reich machen oder erfolgreich. Nein, sondern euch gehört das Himmelreich. Der Segen Gottes zeigt sich nicht an Erfolg und Gesundheit und Glück, sondern vielmehr daran, dass wir trotz dem, was uns fehlt, an diesem Gott festhalten und auf sein Reich warten. Gott vertauscht die Maßstäbe. Bei ihm ist der reich, der sagen muss, mir ist alles genommen. Aber der sagen kann, ich bin bei Gott. Er hält an mir fest und ich an ihm. Reichtum ist bei Gott ganz anders definiert. Reich sein im Glauben, reich in der Freude, reich sein im Frieden, dankbar für seine Treue, für seine Freundlichkeit und Güte. Wenn ein Mensch in den Niederschlägen seines Lebens am Glauben an Gott festhält, dann wird darin die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Gott braucht solche Leute wie Alex. Und das gilt auch für seine Gemeinde. Auch die Gemeinde braucht Alex. Denn da, wo die Zerbrochenen eine Heimat haben, da ist die Gemeinde auch glaubwürdig. Wir lägen, das ist Konjunktiv, wir lägen falsch, wenn wir meinten, man könnte die Glaubwürdigkeit unserer Gemeinde daraus ablesen, welche vorzeigbaren Leute wir aufweisen. Vorzeigbar, weil von Rang und Namen, weil so begabt oder mit ihren Gaben so fleißig unterwegs, so gläubig und aus so großem Glauben alle gesund, alle so gehorsam, dass sie so pflegeleicht sind und dann alle in einem schönen Gemeindezentrum. Das sind Gründe, dankbar zu sein. Okay. Aber die Glaubwürdigkeit einer Gemeinde lässt sich oft sehr leichter aus einer solchen Nebensächlichkeit ablesen, Nebensächlichkeit in Anführungsstrichelchen, ob der Außenseiter bei uns mittendrin seinen Platz findet. Oder ob wir die Plätze für uns und uns genehme Menschen besetzt halten. Gott braucht Menschen wie Alex. Wenn jemand einen Ehrenplatz zusteht, so Jakobus, dann ihm oder ihr. Der Text macht mir beiläufig auch klar, wie wir Menschen einschätzen und in Schubladen einsortieren. Und wie unsere Einschätzungen oft zum Hindernis werden für eine echte geistliche Begegnung. Jakobus sagt sogar, wer Unterschiede macht, bei dem ist das Verhältnis zu Gott gestört. Gerade im Umgang mit den Randleuten steht unsere Liebe zu Gott auf dem Prüfstand. Wer ist unser Herr? Jesus Christus, den wir als Herrn der Herrlichkeit erheben, besingen. Oder sind es ganz andere Dinge, Werte, Vorhaben, was uns in Wahrheit viel wichtiger ist als Jesus? Gott will solche Menschen, die beiseite geschoben sind, wir kennen das aus den Evangelien, mit denen saß Jesus an einem Tisch. Welche Blockaden haben wir Menschen aus einem, mal ganz individuell gesehen, jeder so für sich, aus einem uns vielleicht sogar fremden Milieu, aber manchmal muss das Milieu gar nicht fremd sein, sondern es kann sogar das Gleiche sein, so dicht an uns heranzulassen. Welche Blockaden kann es da geben? Das ist eine Frage, die ihr gerne mal mitnehmen dürft aus der Predigt. Welche Blockaden haben wir Menschen, nicht so dicht bei uns haben zu wollen, nicht so dicht an uns heranlassen zu wollen? Der zweite Gedanke, das andere bei Gott zählt nur Barmherzigkeit. Wir werden Jesus nicht dienen, wenn wir auf Vorzüge von Menschen sehen. Die Motive der Bevorzugung werden hier nicht genannt, sie liegen aber auf der Hand. Was können nicht Menschen mit ihren Liebesdiensten oder Liebdienereien alles bezwecken? Gerade gegenüber den Prominenten. Mitunter ist es der Versuch, neben einem Prominenten gleich einmal selber mit zu glänzen. Sicherlich erheben wir den Herrn, so wie wir das eben auch gesungen haben, der Herrlichkeit, aber zwischen den Erhebungen ergibt sich immer auch eine Lücke für die eigene Erhebung. Also diese Freiräume können wir ja ausfüllen. Jakobus ist durch diese Liebedienerei, oder darf ich sagen, vielleicht auch durch manches Kriechertum, stärker beunruhigt, als wir das überhaupt uns vorstellen können. Denn der Christ leugnet im Ansehen der Person seinen Christus. Soll das heißen, ohne Ansehen der Person? Damit wäre eine erst kürzlich gehaltene Predigt über die Apostelgeschichte ja kontrakariert. Da heißt es, sieh uns an, sagt Petrus. Vielleicht erinnern wir uns. Aber hier ist nicht mit Ansehen der Person gemeint, der anderen Person in die Augen zu gucken, sondern, so wie in Apostelgeschichte 3, sondern aufgrund vermeintlicher Vorzüge jemanden zu bevorzugen. Denn der Christ leugnet im Ansehen der Person seinen Christus. Zum Beispiel die uns durch Jesus Christus persönlich geschenkte Wertschätzung der eigenen Person. Wenn wir auf jemanden aufblicken, dann machen wir uns zugleich selber gering. Darum hatte ich vielleicht auch schon jemand hinsichtlich des Posters über deinem Bett gefragt, hast du das denn nötig? Vielleicht eine besorgte Tante. Aber Jakobus ist da auch besorgt. Als ein Fan stellst du doch im Ansehen der Person, im Hofieren, dein eigenes Licht und auch damit das deines Herrn, der dich wertschätzt, unter den Scheffel. Bist du nicht selber wer? Durch Christus? Sich mit besonderen Beziehungen zu wichtigen und einflussreichen Leuten, die sich meistens immer gegenseitig in ihre Schoß einladen, zu rühmen, geht doch auf Kosten so vieler ganz natürlicher Menschen und auch auf die eigenen. Jakobus spricht uns auf der Suche nach dem eigenen Ansehen genauso verloren wie den, der die Ehe bricht oder einen Menschen umbringt. So hart wird das beurteilt, auf das Ansehen der Person zu achten. Selbst wenn wir ansonsten vielleicht ein vorbildliches Leben führen und uns voll für Gott einsetzen. Wer ist wirklich frei von diesem Bedürfnis nach Anerkennung und Ehre? Ich bin's nicht. Ich kann das gar nicht von mir weisen. Kann ich sagen, nach dem Motto, das betrifft mich nicht, das betrifft mich. Dich auch? Wer sein Herz nicht uneingeschränkt an Gott hängt, der ist verloren. Na, das sind harte Worte aus dem Jakobusbrief. Doch wer kann dann vor Gott bestehen? Niemand. Was bei Gott zählt, ist Barmherzigkeit, nur die. Allein die Barmherzigkeit wird das Gericht Gottes überleben. Die Barmherzigkeit, mit der Gott uns barmherzig ist. Und wenn ich meinen Stolz als trennend von Gott vor Gott bringe, dann wird er gnädig sein. Wo immer ich mit leeren Händen vor Gott stehe, wird er gnädig sein, barmherzig sein. Seine Barmherzigkeit spricht uns frei. Wenn wir das glauben, der Barmherzigkeit Gottes vertrauen, dann verschwinden auch die Unterschiede aus der Gemeinde. Mit Barmherzigkeit verschwinden viele Unterschiede. Dann gibt es keine Plätze mehr unter uns, auf dem Boden oder irgendwo an der Wand. Auch nicht auf dem gedanklichen Boden, du kannst dich neben mich auf den Boden setzen. Leben wir aus der Barmherzigkeit Gottes, dann sehen wir Menschen mit Gottes Augen. Der Liedermacher Jörg Swoboda, auch Evangelist, hat ja hier auch vor 2,5 Jahren, glaube ich, gepredigt. Die Predigt kann man sich auch noch anhören, wenn man auf unsere Homepage geht, unter Downloading. Schrieb einmal folgende Geschichte in dem Buch mit dem Herzen durch die Wand. Unter den Besuchern des ersten Abends einer Evangelisation in Leipzig fallen einige Obdachlose auf. auch ein Mann, der besonders heruntergekommen ist. Er trägt seine Habseligkeiten in einer halb gefüllten Plastiktüte mit sich herum. Da muss ich immer an den denken, der hier mal hinten saß, in der Ecke, mit dem blauen Müllsack. Seine Füße schlurfen beim Gehen über den Grasboden. Er ist unrasiert, unglaublich schmutzig und von einer unsäglich stinkenden Urinwolke umgeben. Seine Hosenbeine glänzen feucht. Er setzt sich in die zweite Reihe. Seine Hände kleben, als ich ihn vor Beginn der Veranstaltung mit Handschlag begrüße. Dass ich euch heute nicht die Hand gegeben habe, hat einen anderen Grund. Meine Frau ist krank und ich gebe sie euch nachher dann auch nicht. Ich weiß nicht, was ich mitbringe. So einen wie den habe ich noch nicht erlebt. Der ganze Mann ist ein einziger Schrei nach Hilfe. Nach der Predigt trete ich ans Mikrofon, bete und rufe zur Lebensübergabe an Jesus Christus auf. Da sehe ich, wie sich dieser Mann von seiner Bank erhebt und nach vorn kommt. Ihm folgen weitere. Dann spreche ich, wie angekündigt, ein Gebet vor, das die nach vorne kommenden zu ihrem eigenen machen, indem sie es Satz für Satz laut nachsprechen. Bei dem dann folgenden Lied kommen Mitarbeiter nach vorn und stellen sich zu denen, die gerade Christen geworden sind, um Gespräche zu führen. Da kommt es zu einer bewegenden Szene. Ein bärtiger Mitarbeiter geht auf den heruntergekommenen Stadtstreicher zu und schließt ihn in die Arme, wie der Vater seinen heimkehrenden Sohn. Er überwindet die Wand aus Gestank und Schmutz mit seiner Liebe. Dem Stadtstreicher laufen die Tränen über die Wangen, weil er erlebt, was ich ihm zugesprochen habe, dass Gott ihn angenommen hat, erfahren, ihn der bärtige Mitarbeiter mit seiner Umarmung erfahren. Diese Geschichte ist etwas heftig. Aber vielleicht können wir das auch mitnehmen. Mein linker Platz ist leer. Ich wünsche mir, oder mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir, wen wünschst du dir her?